Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch.
Ich habe gemerkt, dass man am gleichen Fest sein kann. Jemand fühlt sich einsam, jemand genießt die Gemeinschaft und jemand drittes freut sich einfach nur über die verschiedenen Sorten Chips.
Das ist ein bisschen theoretisch der Podcast über Kommunikationstheorien, heute zum Konstruktivismus. Die Theorie, die besagt, dass wir alle aufgrund von unseren gemachten Erfahrungen und aufgrund von unseren Sinneseindrücken subjektive Realität konstruieren. Mein Name ist Zita.
Und ich bin Mia. Und das Mal bin ich aber wieder einer Challenge ausgesetzt gewesen und durfte beobachten, wie sich das im Alltag so zeigt oder wie sich es an spezifischen Situationen zeigt, dass man eben die Wirklichkeit anders wahrnimmt.
Genau, du hast den Auftrag gehabt, oder die Challenge, um nach einem Ereignis zusammen mit Leuten, die auch dort dabei waren, auszutauschen, wie es euch geht, wie ihr das gefunden habt. Und so, wie es tönt, ist das Ereignis ein Fest gewesen.
Das hast du richtig gehört. Also ich habe es bei zwei Situationen gemacht, wo ich dachte, ich nehme so ein bisschen Verschiedenungen, man weiss ja manchmal nicht, was rauskommt. Eins war eben ein Strassenfest bei uns im Quartier auf der Strasse, das ich organisiert habe. Und das andere war dann noch eine Wanderung. Aber bei diesem Strassenfest habe ich nachher mit meinem Partner, der auch dort war, und auch mit meiner Tochter, die 6,5 ist, das nachbesprochen.
Vermute jetzt, Chips sind, die Chipsorten sind von deiner Tochter gekommen.
Nein, die sind mein Highlight. Nein. Nein, Witz. Die waren von der 6,5-Jährigen. Es ist schon spannend, oder? Ich habe gedacht, damit die Leute sich das vorstellen können, ich mache kurz die objektiven Fakten geben, damit man sich das Setting vorstellen kann. Und ich probiere das ganz neutral. schon der fängt es an, oder? Aber sagen wir, das Fest war vom Abend um 5 Uhr bis am Abend um 10 Uhr bei uns auf dem Strassli. Das Strassli war abgesperrt, dass man nicht durchfahren kann. Und nachher hatte es einfach Tisch und Stuhl und zwei Grills. Und alle Leute von der Nachbarschaft konnten kommen. Soweit das Setting.
Genau, ist lustig, oder? Du sagst jetzt objektiv, aber es ist natürlich, was man sieht oder was einem in Erinnerung geblieben ist oder was man als wichtig erachtet, ist ja auch schon geprägt, oder?
Ja, jetzt habe ich es wirklich probiert, so physisch wie möglich zu beschreiben, was war. Und jetzt kommen eben die verschiedenen Erlebnisse nachher in diesem Setting rein. Und als erstes habe ich unsere Tochter eben gefragt, weil ich plötzlich dachte, das ist ja auch recht lustig, sie hat es ja bestimmt anders erlebt. Und ich tue jetzt einfach mal ziemlich unkommentiert sagen, wie sie das Fest erlebt hat. Oder was ihre Highlights waren, ist, dass sie eine neue Freundin lernen können, dass eine andere Freundin vom Kindergarten mit ihr zusammen auf einem Felsen ein Apéro hat gemacht. Ich habe nachher gefragt, was für einen Felsen und so. Also sie haben einen Teller mit Wurststückchen, Knabbersachen, Orangen und hellgelben Chips und Rüebli-Stück für sich zusammengestellt und sind nachher so auf ein Mäuerchen neben einem Parkplatz aufgehockt und haben dort so ihr eigenes kleines Nacht gehabt. Und das war für sie das Tollste gewesen.
Sehr schön.
Nicht so gefallen hat ihr, dass sie mit dem Trottinett, also dass sie dann umgekehrt ist und sich das Knie aufgeschlagen hat. Und das Gefühl zum Fest, ich habe nachher wirklich noch spezifisch gefragt, wie hat sich das angefühlt. Sie ist häufig nachher so kritisch und hat so, ja, so mittelgut. Weil ein anderer Bub hat dann irgendwie sie genervt und hat anscheinend gesagt, ich will gar nicht mitspielen, ich will euch nur nerven. Das hat sie recht beschäftigt. Und eben die schönen, coolen Sachen haben wir vorher schon gehört, jetzt sind sie nachher nochmal wiederholt. Das war für sie einfach mega, mega schön gewesen.
Sehr cool. Ja, und der Mürli ist zu einem Felsen geworden.
Ja, und das ist wirklich, es kommt so eine Lüftung aus einer Tiefgarage mit stinkiger Luft dort raus. Und es ist sehr unscheinbar. Es wäre mir auch gar nicht aufgefallen, dass dort eine Mauer ist, wo man nicht drauf kann. Das, jetzt weiss ich leider die Studie nicht auswendig, aber eine andere Freundin, die Kinder hat, hat mir so eine Studie letztens gezeigt, wo man so sieht, wie die Kinder die Umgebung erkunden oder welchen Anteil das sie nutzen und welchen die Erwachsenen. Und häufig sind die wirklich komplementär. Die Erwachsenen sind jetzt, sagen wir da, laufen auf dem Trottoir, das Kind nebendran auf dem Mäuerli kletternd oben drüber und geht im Busch irgendwie schauen, was es noch findet und geht unter die Abdeckung von irgendetwas drunter und nimmt wirklich genau die andere Fläche ein.
Also brauchen andere Räume und bewegen sich anders durch den öffentlichen Raum.
Das habe ich bildlich so cool gefunden. Ja. Auch wieder eben zu sehen, wo finden sie überall Spielplätze. Yeah. Whatever. Einfach, das ist nur ein Seiteneffekt, zeigt sich jetzt aber an dieser Beobachtung.
Voll. Und eben ihr wahrscheinlich eher am Tisch auf den Stuhl gehockt und nicht auf dem Felsenmüerli nebenzu.
Genau. Ich habe nachher, ich tue es jetzt ganz chronologisch einfach mal durchfetzen, nachher habe ich meine Erlebnisse aufgeschrieben und später dann noch mit meinem Freund geredet. Und bei mir in Kurzform, eben die ersten, sagen wir, 2 Stunden bin ich so ein bisschen kribbelig und aufgeregt, weil ich bin zuständig war, auch für die Polizei, dass die Abschrankungen irgendwie dort sind. Und es hat Autos gehabt, die noch rausfahren mussten. Und die waren unterschiedlich genervt durch die Abschrankungen. Die Leute haben mich gefragt, wo soll ich die Sachen herstellen, wo soll ich irgendwie das machen. Für mich ist das eher so ein eine Anspannung oder eine Nervosität oder so ein Stresslevel gewesen. Und nachher, wo das alles so ein bisschen gesetzt war, habe ich es auch sehr, sehr schön gefunden. Also auch, es war ein wunderschöner Sommerabend gewesen. Es war eine heisse Phase gewesen vom Wetter her. Man musste sich wie um nichts kümmern oder sorgen bezüglich dem. Und ich bin dann aber auch zwischen allen Leuten so ein bisschen zirkuliert, dass sie immer wieder neu dazukommen. Und die haben gefragt, wer hätte das gemacht? Und dann bin ich einfach so in der Verantwortung gewesen. Und habe nachher aber sehr, sehr Freude gehabt, weil viele positive Rückmeldungen schon während dem Fest eben schon kamen. Von jemandem, der dort schon aufgewachsen ist als Kind, hat gesagt, so hat er sich die Straße immer gewünscht als Kind.
Oh, mega schön.
Wo nachher mein Herz irgendwie sehr berührt ist, dass das wie jetzt stattfindet, so auf diesen Moment wahrzunehmen. Da bin ich auch noch nicht mehr rauf und habe von oben so ein Bild davon gemacht, für das so ein bisschen zu konservieren auch. Und ich muss sagen, mein Freund und ich haben abgesprochen, dass er nachher für unseren Zweijährigen zuständig ist. Und trotzdem bin ich nachher auch ein bisschen, muss man ein bisschen auf die Kinder schauen und ist auch ein bisschen abgelenkt, kann nicht so tief in ein Gespräch finden. So habe ich das auch wahrgenommen. Und das Essen selber war dann fast gut, weil man gezwungen war, einfach an den Tisch zu hocken und dort mal ein bisschen zu sein. Nachher ist mir noch geblieben, die Kinder haben nachher so Pylonen, so orangige Trüegli, haben sie alle aufgelöpft und sind so noch immer hoch rauf und haben die als Megafon nachher auf die Gesellschaft runter verwendet. Dort können wir das schon näher noch drauf kommen. Ist wie nachher als Eltern auch immer die Frage, wer schreitet wenn wie ein? Wer empfindet was als störend, wer was als lustig? Also als ganzer Elternverbund, der gemeinsame Verantwortung hat für die Situation. Nachher haben sie auch etwas Ähnliches, was sie mit Wasserballonen haben, rumschiessen. Und es hat auch noch einen Konflikt gegeben, wo irgendwie die einen haben geshootet auf der Straße, die anderen haben genau dort müssen Velo fahren. Und dann habe ich so in ein Vermittlungsgespräch noch müssen, wo nicht meine Kinder waren. Und wirklich sehr ein schöner Moment ist nachher gsi, wo in dem Sinne das Fest offiziell ist fertig gsi und die meisten Kinder am Schlafen und die meisten Leute auch hey, haben wir einfach so an einem Achtertisch oder so eine Festbank, haben wir dann wie noch ein Schlummi miteinander genommen, wirklich nur so die noch übrig gsi sind. Und das hat nachher sehr gut getan, für noch einen ruhigen Abschluss zu finden. So habe ich das Fest erlebt. Jetzt, genau, wir sind alle noch dabei, es kommt noch eine dritte Sicht und dann können wir ja auch so ein bisschen im Dialog also das Fazit ziehen. Oder? Du kannst schon sagen, was dir auffällt, wenn ich es erzähle. Für meinen Partner war es so, er hatte das Gefühl, er wird die ganze Zeit unterbrochen, also vor allem vom Kind. Er kommt in kein Gespräch, jemand hat ihn gefragt, bist du abwesend, also wo bist du mit den Gedanken? Und er hat sich recht einsam gefühlt. Und nachher hat es aber schon auch einen Wandel gegeben. Also wie, hat er wie akzeptieren okay, ich kann jetzt kein Gespräch führen. Und dann kann man auch einfach so ein bisschen da sein und beobachten oder einfach so wie, mach ein bisschen mit dem, mach ein bisschen mit der so sein. Und er ist ja auch mit diesem Sohn noch auf und hat ein Bett da und ist einfach sehr so zuständig gewesen. Und ist eben intervenieren, wo die Kinder mit diesen Pylonen herumgeschraubt haben, hat er das in die Hand genommen. Also hat sich der erste Teil vom Fest für ihn recht so als Arbeit angefühlt. Und nachher hat er es eben mega schön gefunden, bei dem zweiten Teil auch noch dabei zu sein, in einer kleineren Runde, wo klar war, die sind alle jetzt am Tisch, zusammen in einem Gespräch. Und hat irgendwie noch selber gedrehte Zigaretten geraucht. Und das hat er nachher mega schön gefunden und sehr wichtig, dass es das auch noch gegeben hat. Und dort war aber nachher für ihn noch sehr entscheidend gewesen. Es ist nachher noch jemand so dazugelaufen, der wahrscheinlich schon auch in der Nähe gewohnt hat und der aber sehr so viel hat geredet und wo man nachher, wo alle nicht so gewusst haben, wie sie jetzt auf diesen Menschen reagieren sollen und was jetzt dem seine Absicht ist. Und dann hat er sich wieder ein bisschen zuständig gefühlt, sich jetzt um das zu kümmern und hat nachher wieder ein bisschen das Gefühl gehabt, er muss sich jetzt um etwas tun. Und hat dann auch selber gesagt, er hätte sich aus dem ein bisschen raus können oder wäre gut gewesen an diesem Fest. Aber manchmal ist man wie der, der übrig bleibt. Oder, ja, ungefähr so.
Merci vielmals. Mega spannend. Und also ich finde schon, es zeigt, wieso auch eure Rolle als Eltern eben nicht nur für einen selber verantwortlich sind, sondern auch für Kinder. Hat jetzt wie sowohl bei dir wie auch bei deinem Partner noch, fast noch mehr, oder so habe ich es jetzt gehört, dann auch die eigene Realität mitprägt?
Also das ist etwas, was wir, sagen wir jetzt an einem anderen Fest, wo wir auch waren, wo wir fast die Einzigen waren mit jungen Kindern, ist nachher wirklich die Wahrnehmung 180 Grad anders. Und so herzig mit diesen Kindern und wunderbar toll. Und wir waren im Durgestess, wo es ein grosses Trampolin hatte, wo die kleinen Kinder wirklich davor spicken konnten, ohne Schutz auf der Seite. Und wir sind wirklich so, wow. Also, und dort hat es sich wirklich überhaupt nicht nachher entdeckt. Wie war das gewesen? Wenn man nicht verantwortlich ist, voll easy. Aber wir sind einfach zuständig dafür, dass jetzt keins ins Spital geht. Das war recht stressig.
Mhm. Und was hat jetzt die, also ihr habt euch wie austauscht? Oder hast du sie einfach befragt und für die Notizen gemacht? Oder haben sie auch von deiner Perspektive gehört?
Nein, das habe ich jetzt nicht so fest gemacht. Ich habe das wie für mich selber probiert zu machen und eben auch während dem Gespräch nicht, also die Impulse unterdrückt, gerade in Dialog zu kommen. Weil das ist mir schon sehr aufgefallen. Man will sich angleichen in der Wahrnehmung. So, gell, nachher war es aber mega schön gewesen, oder was? Mhm. Und dann habe ich nachher probiert abzuklemmen.
Sondern wirklich so quasi dieser subjektiven Perspektive Raum geben und wirklich zulassen, wie es gegenüber empfunden hat. Mhm. Und was hat das mit dir gemacht?
Also das ist etwas, was wir auch jetzt schon, sage ich, durch die Elternschaft, wenn ich dem auch schon näher komme, das ist etwas, was ich eigentlich auch machen will. In der Umkehrung, sag nie jemandem seine Wahrnehmung, stimme nicht. Also, wenn ein Kind sagt, irgendwie, so war es für mich gewesen, oder eben auch Erwachsene, und du sagst nachher wie so, nein, es war aber so und so gewesen, dann führt es nie neu mehr gut her. Die Frage ist immer, eben, geht es um Wahrnehmung, oder was ist denn nicht Wahrnehmung und was ist ein Fakt?
Ja, und dort ja wie, also ist auch ein bisschen die Frage von, wie kommuniziert man, also ist es so wie, nein, du bist falsch in deiner Wahrnehmung. Aber was ich schon auch erlebe, ist, dass wenn man selber die eigene Wahrnehmung teilt, dass da wiederum kann eben eine Annäherung oder ein darüber nachdenken oder reflektieren in Gang setzen. Also so der Austausch, also dort wie schon auch sich wie dafür haben, auch wenn man es anders empfunden hat, das so mitzuteilen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, wirklich der Drang, dass man es ähnlich empfinden will, gerade mit Leuten, die im Nächsten stehen, ist recht gross. Und es braucht eben auch etwas so zu sagen, okay, für dich war es so gewesen, das muss jetzt wiederum nicht für mich heissen, dass es auch so ist gewesen. Also, das haben wir auch schon sonst gehabt, oder das Fazit von irgendeinem Ausflug oder so kann wirklich ausfallen, so, yes, endlich haben wir das gemacht, es war jetzt so schön gewesen, irgendwie in der Natur zu sein und von anderen kann es sein, es hat mir so viel Energie gekostet, quasi, das machen wir nie mehr. Und das kann wie traurig machen, aber es heisst nachher gleich noch nicht, wie weiter. Man kann nachher daraus wie noch Schlüsse ziehen, ist nochmal etwas anderes. Aber zumindest mal das annehmen, ist auch ein Schritt eins.
Das erinnert mich an die gewaltfreie Kommunikation. Beobachtung, Bedürfnis. Und dann kann man verschiedene Strategien finden. Aber genau, da haben wir auch Erfolg dazu übrigens.
Mhm.
Wie als quasi dann auch Umgang mit diesen subjektiven Wahrnehmungen oder Realitäten, um dort quasi in eine, es ist eigentlich wie eine Technik, um in eine Kommunikation zu kommen über die.
Mhm. Und ich glaube jetzt im Grossen und Ganzen, bei diesen Beschreibungen, wenn wir das nochmal so anschauen, eben, ist es ja nicht komplett unterschiedlich gewesen. Und ich glaube, beide konnten sich auch die andere Perspektive können sehr gut vorstellen oder kennen die auch selber. Und eben die vom Kind ist nachher auch einfach, das ist auch wieder das Erfrischende, dass sie sich eben nicht um alles müssen Gedanken machen müssen. Und wo ja jetzt auch spezifisch war, dass ich die Rolle hatte von der Organisatorin, was noch mal anders wäre gewesen, wenn ich einfach Teilnehmerin wäre gewesen.
Ja, mir hat es dort schon ziemliche Überschneidungen gegeben und mir da wie gemerkt, oder vielleicht, dass jetzt dein Partner bei diesen Megafon eingeschritten ist, hat vielleicht auch damit zu tun, oder das ist jetzt meine Interpretation, aber dass du das Fest organisiert hast und Gastgeberin gewesen bist, dass er sich dort wie auch wie so zum Teil in einer Verantwortung gefühlt hat.
Das ist etwas Lustiges, man kann jetzt ein bisschen Exkurs auch jetzt machen, eben so, also als Eltern macht man wahnsinnige Schritte in diesem ganzen Konstruktivismus-Thema, in dem man ja permanent Situationen einschätzt. Wenn ist etwas gefährlich? Wenn muss man etwas machen? Wenn nicht? Also, und da gibt es auch sehr viele Differenzen und immer wieder Reibungen durch das. Und bei mir war es wirklich so, dass ich meiner Gesprächspartnerin dann, mit diesem Megafon, hat gesagt, warte kurz, ich muss jetzt etwas machen und schaue über und er läuft dann rauf, zu mir etwas zu sagen. Also, unser Impuls ist schon sehr gleich geschaltet. Und es hat ja eben ganz viele andere gehabt, die ihre Kinder auch am Machen waren, die auch hätten können. Genau, wo dann die Frage ist, ja, findet man es noch okay oder nicht?
Ja, und dann findet man vielleicht auch über die Jahre wie immer näher oder eine gemeinsame Einschätzung.
Ja, ja, und es ist auch eine Mischung. Ich weiss, dass es ihn stresst und dann ist es auch eine gemeinsame Handlung. Also, und ja, mich auch. Man hat vorhin nur miteinander reden. Aber die Frage ist auch, geht man nachher einfach weg? Aber weil sie halt genau bei diesen Tischen sind gestanden, haben wir beide dann, sind wir zum Schluss gekommen, ja, jetzt können sie es aber noch einmal anders machen.
ich habe spannend gefunden, die Kommunikatorin am Event, wo wir ja mal haben zu der Theorie, hat wie so ganz am Schluss von der Führung eingebracht, was bringt uns eigentlich die Theorie, der Konstruktivismus? Sie hat wie drei Sachen erwähnt. Einerseits Toleranz, also mehr respektieren die Wirklichkeit vom Gegenüber. Selbstverantwortung, also ich schaffe mir meine Welt, niemand anders ist verantwortlich. Und die Freiheit, eben sich die Wirklichkeit auch neu zu erschaffen. Und das habe ich noch spannend so als ja, Statement zum darüber nachdenken gefunden. Würdest jetzt du sagen, das trifft jetzt zu, auch auf so eine, also der Rückblick auf so einen Abend?
Toleranz,
Selbstverantwortung und Freiheit.
Also, was mir noch geblieben ist, dass der Fritz Sager so wie sagt, eben man tut seine Filter einstellen. Also, und das ist ja wahrscheinlich so ein permanenter Vorgang. Eben wie, was kommt durch meine Filter, welche Sachen nehme ich eben wahr? Das sehe ich als die Freiheit. Man kann die Filter zum Teil eben bewusst und dann würde ich auch sagen, aber auch unbewusst einstellen. Und jetzt so an einem Abend das nachher zu machen, also geht wie nicht, aber im ganzen Leben kann man wirklich mitprägen, wie man Sachen wahrnimmt. Toleranz ganz sicher.
Und das ist auch das, was du vorher angesprochen hast, eigentlich, oder? Eben so das Akzeptieren von.
Ja, und es nachher nicht verändern. Ich glaube, das ist das Lustige. Da kann ich mich wirklich auch selber beobachten, dass man diesen Impuls hat. Und eben Selbstverantwortung geht ein bisschen ähnlicher wie Freiheit. Eben man kann irgendwie etwas beeinflussen von seiner Wahrnehmung. Fritz Sager sagt ja auch, sich für Optimismus entscheiden, ganz am Schluss. Über das haben wir auch schon ein bisschen diskutiert, dass man dort nicht nur ausgeliefert ist, aber dass es eben auch Arbeit ist, sich eine Haltung zu wahren.
Ja, auch ganz, also auch aufgrund von wie unser Gehirn funktioniert, oder? Also wir wissen, dass unser Gehirn Gefahren viel mehr Aufmerksamkeit schenkt. Also darum eben die klassische Gegenüberstellung von irgendwie eine negative Rückmeldung braucht sieben positive. Also unser Gehirn geht automatisch zum Negativen, eben zu der Gefahr. Und es ist dann wie ein aktives Lenken von unserer Wahrnehmung zum Positiven. Und das kann anstrengend sein.
Mhm. Da kann ich auch noch einhängen. Also, wenn man noch zum anderen Beobachtungssituation kommen, da bin ich mit einer Freundin wandern einen Tag und habe nachher eben wirklich so auf der Rückfahrt im Zug gefunden, erzähl jetzt mal noch, wie das heute für dich alles war. Und habe einfach das noch protokolliert. Und dort hat es einen Moment gegeben, wo ja, ein Mann so am Wegrand ist gehockt und uns hat angesprochen, irgendwie, habt ihr weiche Wanderschuhe? Mir tut irgendwie der Fuß weh. Und nachher aber als nächstes so, seid ihr mit dem Auto da? Und wo geht ihr genau her? Und irgendetwas so. Und wir sind beide nachher extrem aktiviert gewesen, so eben in diesem menschlichen einfach Instinktsystem, wo nachher die Wahrnehmung auf in dem Sinn 100% übereingestimmt hat, einfach irgendetwas ist komisch, jetzt muss man irgendwie...
Es könnte eine Gefahr sein.
Genau, also das geht dann sehr schnell. Das habe ich auch sonst schon gemerkt, irgendetwas komisch ist, sind alle eigentlich sehr wach plötzlich. Und vorher kann das und das rumwabern und man kommt gar nicht mit, über was die da reden. Und eben nach einem Fest, das finde ich eigentlich etwas Spannendes, als nachher sich noch zu erzählen, was man erfahren hat. Das sind ja ganz andere Sachen, je nachdem, was man für Gespräche geführt. Aber diese Momente bringen nachher den Menschen wie so diesen Gleichschalten. Eben fast in diesem Instinkthaften.
Und hat es jetzt da auch wie Momente gegeben, wo wie eure Wahrnehmung auseinandergegangen ist? Also wo bei dir wie auch so ein, ich weiß auch nicht, so wie ein innerer Konflikt ausgelöst hat von «Hä?» oder «Jetzt ganz anders erlebt?»
Also in ihrer Erzählung genau ist es so, wie gewesen, dass wir beim Losgehen war sie ganz entspannt gewesen. Und nachher hat sie aber gemerkt, sie mache nicht so. Das habe ich nicht mitbekommen, auch nicht irgendwie gemerkt. Und es war nachher super gewesen, dass ich einfach voraus bin gegangen. Darum habe ich es wahrscheinlich auch nicht gemerkt. Das ist alles unbewusst abgelaufen. Und nachher, eben, wo man dann so sie zur Aussicht aufkam, ist das gegenseitige Ding so, gell, das ist jetzt mega schön. Da muss ich so bestätigen. Das hat sich jetzt alles gelohnt. Und dann haben wir aber gemeinsam eine Entscheidung müssen dürfen treffen. Das finde ich auch ein gutes Beispiel. Also wir kennen uns noch nicht extrem lange und sind auch noch gar nicht zusammen zu Fuß unterwegs gewesen. Und dann ist man unterwegs und weiss auch gar nicht, wie viel man jetzt die andere und wollen wir jetzt wirklich noch den ganzen Rücken 4 Stunden ohne Pause auf den Pilatus hat man dann können, dass man auf die Bahn kann. Aber man muss die letzte verwischen, sonst geht es nicht mehr. Oder geht man jetzt irgendwie rechts runter, wie wir eigentlich geplant haben. Und nachher so das Gespräch, so, wo man abcheckt, also wäre sie jetzt sehr wichtig oder wie fühlt sich sie jetzt an? Wo finden wir uns jetzt da, dass es für beide stimmt? Wo einfach an sich interessant war. Wir haben uns eigentlich nachher sehr gut gefunden, also Übereinstimmung gefunden, dass wir jetzt gemütlich runtergehen. Und sie hat eben in ihrem Rückblick gesagt, sie war froh gewesen, dass sie das nachher auch chillt gesehen hat. Weil man hat wie nicht so gewusst vor anderen, ob es jetzt wirklich stimmt. Und dann haben wir aber schon während dem Gespräch gefunden, hey, wir sind beide erwachsen, jetzt sagen wir einfach, wie es wirklich für uns ist. Und das ist, dass eben dann nicht irgendetwas im Nachhinein, ja, aber ich hätte ja schon wollen und du ja nicht. Weil das habe ich natürlich auch schon erlebt, dass man im Nachhinein völlig erstaunt ist, dass das dann im Moment einem nicht klar ist, was der andere jetzt einem vielleicht probiert zu sagen oder extra zurückhaltet.
Ja, ich finde eben darum so die Konflikte quasi, die können entstehen, wenn man die unterschiedlichen Realitäten teilt und sie austauscht. Wie spannend, ich habe eine Kolumne gelesen von Marco Kovic, wo es so ein bisschen darum geht, wie eben KI, wo sehr schmeichelt und ja immer Ja sagt und was das eigentlich für einen Einfluss hat auf unsere Beziehungen und unsere zwischenmenschliche Kommunikation. Also er sagt, weil wir uns so gewöhnt sind, das Gegenüber zu haben, wie KI, wo immer Ja sagt und uns bestätigt und so weiter, verlernen wir, die Reibung auszuhalten. Und das ist so das eine und das andere eben auch, dass es unsere Wahrnehmung verzerrt, weil es uns immer wieder bestätigt. Also das wäre vielleicht dann wie der Zusammenhang mit der Echokammer, also mit dem Echokammer-Effekt, wo wie eben, wenn wir uns im Internet auf den sozialen Medien austauschen, mit anderen Menschen ist es jetzt dort. Man findet immer, egal was für eine Meinung das man hat und auch wie abstrus die kann sein, man findet immer andere Leute im Internet, die teilen. Und einen bestätigen. Und ich habe es spannend gefunden, so die Überlegung, ja, welche Rolle jetzt KI dort einnimmt, auch im Bestätigen von dieser eigenen Realität. Und, ja, und wie wertvoll dass es eigentlich ist, auch, dass ich plötzlich dann so eine, wie soll ich sagen, so eine, wirklich plötzlich so eine Wertschätzung gespürt für Menschen in meinem Umfeld, die andere Perspektiven haben, weil das ja auch mega interessant ist, die miteinander können auszutauschen und auch wertvoll ist, das auszutauschen.
Mhm. Und da kommt man jetzt da dazu auch noch den, oder ein Podcast in Sinn vom Hotel Matze, wo er eben mit dem Hartmut Rosa, dem Soziologen, redet. Und der Hartmut Rosa ist zurzeit dran, eine neue Theorie wieder so zu entwickeln und erzählt darüber, was so um Hüllen geht, dass wir uns vermehrt in Hüllen abschließen. Also das Bild auch ein bisschen von einer Person mit Hoodie, die Ohrenstöpsel drin hat und mit den Gedanken noch immer anders ist an dem Ort, wo sie eigentlich ist. Und der Weg von A nach B ist nur noch, also ist nervig, weil es ist ein Weg. Man will eigentlich schon am Ziel sein, man will gar keinen Weg mehr haben. Und das ist auch etwas bei KI, finde ich, was man jetzt noch übertragen könnte. Man will einfach nur ein Resultat haben, egal was dazwischen ist, egal ob es noch andere gibt. Man will einfach eins haben und jemand sagt einem, das ist es jetzt. Und dort sagt er dann, oder ich tue es jetzt in meinen Worten so sagen, so eine Möglichkeit, überhaupt eine gemeinsame Wirklichkeit zu entstehen, bedingt, er sagt dem, eine weite Winkelwahrnehmung. Also eigentlich ist es radikal, offen durch die Welt zu laufen, weil durch das Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, noch etwas Gemeinsames zu erleben oder zu sehen, wo sie sich dann auf dieser Basis können, was auch immer, streiten, austauschen, verbinden, umarmen, irgend.
Ja, und da kann man wahrscheinlich ja wirklich wortwörtlich verstehen, also im wirklich auch umschauen und wahrnehmen und sich auch verantwortlich fühlen, jetzt zum Beispiel, wenn man etwas miterlebt und nicht einfach ignorieren und weiterlaufen, also das Stichwort Zivilcourage, aber auch übertreibt im Sinn von einem offenen Geist und einer offenen Haltung für eben andere Meinungen oder Perspektiven.
Ja, und eben für überhaupt die Basis zu haben. Ich glaube, nach dem Gespräch mit dem Fritz Sager, oder wir kommen nicht ganz umhin, eben auch noch so ein bisschen zumindest über Politik oder über Meinungsbildung oder über Journalismus zu reden. Aber es ist immer witzig, wenn man so ein Thema im Hinterkopf hat, fallen einem nachher auch Sachen auf. Also gerade heute am Morgen noch mal ein Newsletter reinbekommen von Republik, was so das Ende der vierten Gewalt Fragezeichen. Also das ist jetzt so als Basis, wegen dem komme ich drauf, dass man überhaupt eine gemeinsame Diskussionsbasis für irgendetwas hat, muss man so einen Grundstock haben. Und dort wäre eben zum Beispiel neutrale Information in irgendeiner Form, eben journalistisch oder einfach sonst, wo man darauf aufbauen kann, müsste so wie ein Grundgerüst überhaupt darstellen. Eben, sei es die Wahrnehmung von der Welt, von uns selber, oder eben etwas, wo man sich darauf einigen kann, wo man dann darauf aufbauen kann. Und im Moment bröckelt wie das weg, wie es auch Fritz Sager so beschreibt. Und dort irgendwie, ja, ist, glaube ich, eines der grossen Themen von unserer Zeit.
Ja, es beklagen ja auch einige den Wegfall von einem zum Beispiel linearen Fernsehen, wo alle gesehen haben und wo man dann am nächsten Tag irgendwie darüber reden kann. Also eine gemeinsam teilte Erfahrung, wo man sich nachher dann kann darüber austauschen, weil es das immer weniger gibt. Und ich finde es schon auch spannend, dort darüber nachzudenken, ja, was haben wir denn für gemeinsame Anknüpfungspunkte? Also eben, haben wir alle den Match gesehen oder alle die Sendung gesehen, wo man nachher irgendwie am nächsten Tag beim Kaffee kann darüber reden. Und mit Social Media und so einem verstückelten Informationskonsum wird es natürlich viel fragmentierter insgesamt.
Mhm. Und der Ausdruck von dieser Individualisierung, was sich eben bis zu der Informationsbasis so fortschreitet, eben weil man über sein Gerät einfach seine Informationen, die eben bestärken, eigentlich sieht.
Der Konstruktivismus ist ja auch quasi Basis für unsere Vermittlungsarbeit hier im Museum für Kommunikation. Und es geht eigentlich dort dann wie eben so darum, dass unser Lernen ist eigentlich ein Konstruktionsprozess. Also wir knüpfen alle an unserer subjektiven Realität an, unserer Landkarte, unseren Erfahrungen, unseren Wahrnehmungen und konstruieren, also wir lernen, indem wir ergänzen und verändern und eigentlich so wie durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und das ist so ein bisschen auch die Basis von unserem Vermittlungsverständnis. Also dass wir wirklich davon ausgehen, hey, jede Besucherin, jeder Besucher, der zu uns ins Museum kommt, hat eine individuelle Landkarte. Und wir sind wie interessiert, bei dieser anzuknüpfen, in Austausch zu gehen, wie erlebst es du, wie erfährst es du. Und ja, dort kann man ja dann wie so unterscheiden zwischen Assimilation und Akkommodation. Assimilation ist, wenn man wie seine Denk- und Verhaltensmuster, die man kennt, auf neue Situationen überträgt. Und Akkommodation ist eben, wenn man quasi seine Denk- und Verhaltensmuster erweitert oder verändert, um eben mit einer neuen Situation umzugehen. Und dem voraus geht immer ein sogenannter kognitiver Konflikt. Also das ist so ein ungutes Störgefühl, wo man wie so merkt, okay, irgendwie etwas ist ja reibig. Und der erzeugt eben dann ein darüber nachdenken oder lernen. Und wir gehen wieder davon aus, dass unsere Ausstellung Erlebnisse bietet, wo man, ja, wo vielleicht Emotionen auslösen, Geschichten, die erzählt werden. Und nachher probieren wir, möglichst so einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Also, was macht das mit dir? Wie erfährst es du? Wie knüpft das bei deinen Erlebnissen an? Und ja, aus dem raus kann, aber muss nicht in eine Erkenntnis kommen. Und die kann auch 3 Monate später passieren. Oder vielleicht, ja, manchmal kennt man das, dass man plötzlich irgendwie so einen Aha-Moment hat, weil sie ja irgendwie im Unterbewusstsein weiterhin die Informationen umherschwirren und mit einer neuen Information ist plötzlich so, ah, da habe ich doch mal im Museum für Kommunikation oder wie auch immer. Vielleicht auch nicht. Das ist auch okay, aber das ist so unser 3E-Modell, eben Erlebnis, Erfahrungsaustausch und Erkenntnis, wo wir eigentlich wie unsere Arbeit hier als Kommunikatorinnen darauf basieren.
Es ist lustig, dass Assimilation und Akkommodation haben wir ja mit dem Spracherwerb auch gehabt.
Genau.
Wo die Logopädin eben die verschiedenen Arten vom Lehren auch beschrieben hat, eben im Bezug auf die Sprache, dass man das immer anpasst, das ganze Leben lang. Und das Gleiche ist ja mit dem allgemeinen, was auch immer, Wissen oder einfach unseren Erinnerungen.
Genau, dort ist es dann wie so, ah, ich kann Hund zu all diesen Tieren sagen, aber plötzlich so ist, sagt man Hund an einer Kuh, aber nachher ist eben so, nein, das geht eben nicht.
Es ist schon pelzig und vierbeinig, aber irgendwie hat es noch einen Unterschied.
Ja.
Also etwas, wo man einfach beim Überlegen eben über eigene Erfahrungen und wann hat es Differenzen gegeben bei der Wahrnehmung noch aufgefallen, ist wie, mir denkt, dass es tut sich über die Zeit noch verstärken. Also wenn man mit alten SchulfreundInnen über irgendetwas redet von denen, kann es wirklich sein, dass die Wahrnehmungen so weit auseinander sind. Also ich habe das Gefühl, die Zeit, wo eben die Narrative in unserem Hirn nochmal verändert, also Zeit und Erfahrungen und einfach alles Neue, macht das noch viel extremer. Ich habe das Gefühl, die Äste laufen nachher ganz weit auseinander zum Teil. Es wird nur noch etwas gespeichert, der schlimme Moment, was auch immer nebendran. Und bei jemand anderem war der Abend der schönste gewesen, wegen dem und dem und dem. Das wäre auch für mich jetzt recht spannend, da noch mehr nachzuforschen. Und ich habe bei einem Bereich nämlich auch noch ein bisschen nachgeforscht, wo mir beim Gespräch mit dem Fritz Sager auch noch nachgegangen ist. Also so das ganze, sagen wir jetzt KI-Bilder, Trump als Jesus, dass man ja, oder ich habe gemeint, mich zu erinnern, dass es eben auch Effekte gibt, die wirklich genau das beschreiben. Nämlich, egal, ob ein Bild nachher als falsch deklariert wird oder wieder entfernt wird oder irgendetwas, hat es einfach schon seine Spuren hinterlassen in der Welt und im Hirn. Also es hat die Effekte wirklich schon gehabt. Darum ist es auch so ein mächtiges Mittel, einfach etwas eben zu machen oder ein Bild rauszuholen, obwohl es nachher gar nicht wahr ist.
Ja, dort hat mir der Fritz Sager wie auch noch im Nachtrag von unserem Gespräch so das Beispiel von der Kesp erzählt. Also es ist wie so grundsätzlich darum gegangen, wie Erzählungen auch, also auch Unternehmen haben wie arbeiten mit Erzählungen. Oder sind überall präsent. Also wenn man irgendwie, also ja, oder aus Museum für Kommunikation mit der Gesamterneuerung 2017 hat man wie eine neue Erzählung geschaffen. Und jetzt das Beispiel von der Kesp war, dass nach einem nach einem schlimmen Fall hat die Boulevardzeitung irgendwie die KESB als die meistgehasste Behörde betitelt. Und nachher ist eine Medienlawine darauf abgegeben. Und die KESB hat einen Image-Schaden erlebt aufgrund von dem. Und es ist wie so, okay, die KESB ist böse, die meistgehasste Behörde. Und wie es nachher dann auch viel braucht, um die Erzählung, wo eben dann schon wie in den Köpfen ist, also das ist ja dann also die Rufschädigung und eben war der Schaden ist wie angerichtet zu Korrigenden oder Fact-Checking, die sind, das ist schwierig, um diesen Falschaussagen entgegenzuhalten. Dort habe ich auch mal von einer Medienexpertin gehört, dass es häufig der Fehler gemacht wird, dass man die Falschaussagen wiederholt und dann wieso sagt, das ist falsch, aber im Wiederholen tut man eigentlich wie das wie noch weiter bestärken. Eigentlich müssen wir einfach sagen, so ist es wirklich oder anders. Genau.
Oder klassisch, denke nicht an weisse Elefant. Oder rosarote Elefant. Das, was du jetzt erzählst, heisst eigentlich Continued Influence Effekt. Also die Forschung zeigt, dass Menschen eben Informationen weiterhin nutzen, auch wenn sie erfahren haben, dass die falsch sind. Passiert uns einfach.
Und der Spinat, der so viel Eisen hat.
Ja, genau. Wo, da kann man tausendmal sagen, dass es nicht so ist. Es ist wie für immer gespeichert. Mhm. Und nachher gibt es den Picture Superiority Effekt, also dass das Bild überlegen ist. Menschen verarbeiten Bilder stärker und nachhaltiger als Text. Man erinnert sich daran, es gibt eine emotionale Reaktion. Und ein künstlich erzeugtes Bild, das schon hat Angst ausgelöst hat, die Angst ist schon da, ist gespeichert, ist auch das Unbewusste ist schneller als das Bewusste in uns und stärker. Und dann kann man das durch das Hirn fast nicht mehr, oder eben nicht mehr rückgängig machen, dass man das hat, die Hormone hat ausgeschüttet. Und der Illusory Truth Effekt, also Wahrheitsillusion. Die Forschung zeigt, dass wiederholte Information einfach glaubwürdig erscheint, auch wenn man weiss, dass sie falsch ist. Also wenn man jetzt das auf Politik übertragen, man kann es einfach 100-mal sagen und dann haben das auch alle gespeichert in den Köpfen.
Ja, wenn man es genug oft sagt, oder das kommt ja jetzt auch häufig als Argument oder als Diskussionspunkt jetzt bei der Initiative 10 Millionen Schweiz und all die Initiativen, die die SVP in den letzten Jahren gebracht hat zu Migration, zu Einwanderung und so weiter. Das Ziel ist gar nicht unbedingt, die Abstimmung zu gewinnen, sondern das Ziel ist eben, den Diskurs zu verschieben.
Ja, das hat wirklich grossen Einfluss. Eines, was mir da noch geblieben ist, ein konkretes Beispiel für so einen Effekt, ist das Psychologin Elisabeth Loftus. Mit ihrem Team haben sie so Versuchspersonen manipulierte Kindheitsfotos gezeigt. Von ihnen selber, wie sie irgendwie Heißluftballon fliegen oder fahren, weil sie das gar nicht gemacht haben. Und nachher haben sie es irgendwie nach verschiedenen Zeiten wieder zu dem befragt. Und mit der Zeit hat die Geschichte alles gehabt. Vorgeschichte, Emotionen dazu, also die Erinnerung ist einfach in ihnen entstanden, weil das Bild so stark ist. Also das menschliche Hirn ist wirklich unglaublich. Und die Bilder sind so mächtig. Das muss man schon nochmal hinter die Ohren schreiben. Oder habe ich wirklich selber auch nochmal gedacht, wow.
Ja, die Macht von der Geschichte und von den Bildern und von den Emotionen, die damit verknüpft sind.
Und das passt eben in die Narrative, die Fritz Sager sagt, man muss einfach ein Opfer und eine Lösung und irgendetwas darstellen und dann, was auch immer, die Leute einen Grund, einem zu wählen. Einfach, weil es für sie sich gut anfühlt.
Das erinnert mich an ein Buch, ich glaube, es heisst «Erzählende Affen», echt, von der Samira El-Wazil und dem Friedemann Karik, wenn ich mich recht erinnere. Aber genau, dort geht es eben so darum, wie Geschichten uns Menschen quasi prägen, jetzt so grob gesagt. Wir tun es verlinken in den Shownotes.
Ja, und ich glaube, wir kommen mal langsam zum Ende unserer heutigen Geschichte.
Ich würde sagen, und zum Ende dieser Staffel, ein bisschen theoretisch, wir gehen in die Sommerpause und einige Themen, die wir jetzt ja heute auch eigentlich angeschnitten haben, wie KI, wie Fact-Checking, greifen wir auf tieft auf in der nächsten Staffel. Es geht weiter Anfang September.
Ja, freue mich sehr. Die erste Folge, die kommt am 2. September wieder raus. Dann mit dem Guido Berger, SRF Digitalexperte, auch so rund um einen Turing-Test. Können Maschinen denken oder inwiefern? Also hochaktuell, würde ich sagen.
Genau. Und wenn euch ein bisschen theoretisch gefällt, dünnt uns doch eine Bewertung da im App. Das hilft uns, dass wir von anderen gefunden werden. Und ja, mit dieser Folge verabschieden wir unsere Sommerpause. Genau. Habt einen schönen Sommer.
Tschüss. Bis dann geniessen die orangigen und hellgelben Chips.